Sie hören SBS Radio.
Und damit sage ich Hallo und willkommen im Studio Klaus Melin.
Guten Abend.
Klaus, du bist ein Deutscher, ein Kaufmann, der seit einigen Jahren im Ruhestand lebt, aber das stimmt auch wieder nicht, weil du bist immer noch aktiv. Mhm. Aber du warst in den 1970er Jahren 3 Jahre hier in Sydney.
Genau.
Als Vertreter eines deutschen Qualitätsunternehmens. Was war das?
Das war Zeiss Icon. Das war damals einer der führenden Kamerahersteller in Deutschland, der zum Zeiss-Konzern gehörte. Carl Zeiss oder der Zeiss-Konzern gibt es ja immer noch als Stiftung in Oberkochen. Und wir waren der Fotoarm dieses Konzerns und haben damals tolle Kameras auch hier in Australien verkauft. Und so kam ich hierher.
Waren die erschwinglich, so für den Durchschnitts-Australier?
Ja, es war, als ich hierher kam, waren schon Zeiss Icon und Vogtländer zusammen. Und da gab es halt Kameras von relativ einfachen Einstiegspreisniveau bis zu den Top-Spiegelreflexkamera mit Wechselkassetten, mit allem möglichen Pipapo. Also so hatten wir ein breites Spektrum von Profi-Fotografen bis runter zu Leuten, die einfach nur Bilder machen wollten.
Ich habe die Frage deswegen auch gestellt, weil damals ja die Welt eine ganz andere war. Es gab Protektionismus, Globalisierung war ein Fremdwort. Mit anderen Worten, die Steuern, die Zölle, die waren bestimmt sehr, sehr hoch, gerade für ein solches Produkt.
Es ging. Also in vielen Ländern war das in der Tat so. Australien war so mittendrin. Da gab es Einfuhrzölle, dann gab es so eine gewisse GST. Heute gibt es, glaube ich, nur noch GST. Aber damals musste schon ein Zoll, aber der war jetzt nicht so übermäßig hoch. Also die Kameras, die wir damals hier verkauft haben für den breiten Markt, die waren schon erschwinglich. Aber was uns viel mehr Schwierigkeiten gemacht haben, war natürlich die fernöstliche Konkurrenz, die immer stärker wurde.
Mit ähnlichen Produkten oder hatten die was ganz Neues?
Die hatten ähnliche Produkte, auch vieles MeToo, aber sie hatten auch interessante neue Techniken, die, und das muss ich ganz ehrlich sagen, das Management von Zeiss Icon, damals aber auch von Leica, unterschätzt hatten. Und ich kann mich an ein paar Versammlungen, auch Betriebsversammlungen in Stuttgart bei Zeiss Icon erinnern, wo man einfach manche Sachen nicht unbedingt wahrhaben wollte. Und wir im Ausland, ich war ja vorher auch in Südafrika gewesen, haben diese Entwicklung irgendwie viel schneller mitgekriegt und haben gesagt, wir müssen das und das und das machen. Und das wurde dann nicht rechtzeitig umgesetzt. Und so musste sich Zeiss Icon eines Tages dann auch vom Kameramarkt verabschieden.
Zum Beispiel, was lief schief?
Naja, eine große Entwicklung, die damals kam, war die Lichtmessung durchs Objektiv. Also Zeiss Icon war ja bahnbrechend in Objektiven, wir hatten schöne Wechselobjektive, die waren führend damals in den Belichtungsmessern, wir hatten tolle Belichtungsmesser auf den Geräten, aber die Japaner waren die Ersten, die dann das Licht bei Spiegelreflexkameras durch das Objektiv gemessen haben, während Leica und Zeiss Icon die Lichtmessung immer noch oberhalb des Objektivs gemacht haben und irgendwie dann erklärt haben, warum das besser ist. Obwohl wir im Vertrieb draußen schon wussten, das ist die falsche Nachricht. Die müssen das, und sie haben dann zu spät umgeschaltet und das war dann 1973, 74, wo sie dann gesagt haben, wir stellen die Kameraproduktion komplett ein.
Mhm. Du hast also von 1970 bis 73 als Kaufmann diese schönen Produkte in Australien an den Mann und an die Frau gebracht. Du warst aber auch Hobbyfilmer, hast also diese Kameras
natürlich auch benutzt, ja.
In der Praxis eingesetzt. Und du hast uns mal vor ein paar Jahren, ist es jetzt schon her, und ich werde versuchen, das wieder auf Facebook zu stellen und auf unserer Webseite, hast du uns ein Video geschickt. Erzähl doch mal.
Ja, also ich war ja damals auch so Hobbyjournalist. Ich habe ja in Südafrika mit dem Radio auch angefangen und war dann, als ich hier in Australien war, so hobbymäßig auch Korrespondent für den damaligen, also inoffizieller Korrespondent für den damaligen Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart und war deshalb beim Konsulat in Sydney, aber auch bei der Botschaft in der Presseabteilung irgendwie bekannt. Und als damals Helmut Schmidt, Verteidigungsminister, zum ersten Mal mit einem deutschen Luftwaffe-Flugzeug nach Australien kam, erhielt ich eine Einladung von der deutschen Botschaft, doch bei diesem Besuch pressemäßig dabei zu sein. Und da habe ich natürlich meine Kamera und auch meine Nizo-Filmkamera natürlich mitgenommen. Und ich war bei der australischen Pressekonferenz dabei und war, muss ich sagen, höchst beeindruckt, wie Helmut Schmidt in geschliffenstem Englisch die australischen Journalisten, die ja sehr aggressiv sein können, regelrecht auseinandergenommen hat. Ich glaube, die australischen Journalisten, die damals in dieser Pressekonferenz waren, die wussten gar nicht, wie ihnen geschah, so ungefähr. Aber sehr charmant hat er das gemacht. Aber auch in seinem typisch hamburgerischen Stil, sehr kurz und prägnant. Und ja, und dann war ich halt auch dabei, als er wieder abgeflogen ist und stand da vor seinem Flugzeug rum und hinter dem australischen Außenminister. Dann kamen die angefahren und habe ich gesagt, ja, jetzt hole ich halt meine Nizo raus und filme das so ein bisschen. Es war ja noch ohne Ton alles, deshalb auch das Video, was ich dann später digitalisiert habe, war ohne Ton, weil ich nicht die Zeit und das Knowledge hatte, das richtig mit Musik zu untermalen und so weiter. Aber ich denke, es war ein Zeitdokument. Und als Helmut Schmidt dann im November 2015, war das, glaube ich, gestorben ist, da habe ich mich an diesen Film wieder erinnert und hatte mich auch erinnert, dass ich den vor ein paar Jahren dann digitalisiert hatte. Und dann dachte ich an euch, weil ich ja immer SBS auch so ein bisschen höre. Und deshalb habe ich euch damals gesagt, hier, vielleicht ist das jetzt, wo Helmut Schmidt gestorben ist, ein kleines Stück Zeitgeschichte. Fand ich toll, dass
absolut.
Ihr das gemacht
habt. Also wir haben es auf Facebook gestellt damals vor drei Jahren oder zweieinhalb Jahren. Mhm. Und es war ein großer Erfolg.
Ja,
also es hat die Leute berührt.
Ja.
Und wir werden versuchen, es wieder auf Facebook zu stellen, damit die Leute sich das nochmals angucken können. Wie gesagt, ohne Ton.
Ja.
Nochmals, warum ohne Ton?
Naja, damals gab es natürlich schon Tonkameras, also für den Amateurbereich. Das ist ja eine reine Amateurkamera, mit der ich das gemacht habe. Aber dann musste man einen besonderen Film kaufen, auf dem eine Magnetspur mitlief und ja, für normale Aufnahmen war das zu aufwendig, das nachher auch zu schneiden und so. Ich habe später den einen oder anderen Tonfilm auch mal gemacht, aber für den normalen Bereich war das zu aufwendig. Und ich habe dann, wenn ich Filme von meinen Australienreisen, also zu Hause gezeigt habe, dann habe ich ja immer selber erzählt, was da jetzt zu sehen ist. Und da hörte man das Rattern des Projektors dann daneben. Und das Rattern des Projektors hörst du natürlich auf Video nicht, ne?
Kann man sich fast nicht mehr vorstellen.
Ja.
Also heute mit dem Handy, mit den Smartphones kann man ein Video in allerbester Qualität machen, innerhalb von Sekunden und sogar schneiden auf dem Smartphone.
Ja.
Absolut verrückt. Damals natürlich eine ganz, ganz andere Welt.
Das ist wahr. Ja.
Wir machen eine kurze Pause. Sie hören SBS Radio rund um Australien mit einem Studiogast, Klaus Melin. Aus Stettin, im heutigen Polen, geboren im Dezember 1942. Was war das damals für ein Ort?
Stettin war eine tolle Stadt. Das war die Stadt, in der die Familie meines Großvaters damals eine Weinhandlung betrieben hatte. Aber meine Eltern oder meine Mutter damals war eigentlich Berlinerin. Aber es war Krieg. Und da hatten die sich wohl gedacht, naja, zur Geburt ist es vielleicht sicherer, ins schöne Stettin zu fahren an der Oder und bei der Familie da irgendwie zu sein. Und so kam das, dass ich in Stettin geboren wurde.
Und hast also dort Familie gehabt, die natürlich Haus und Hof verloren hat dann?
Ja, also von der Weinhandlung oder da gibt es natürlich nicht mehr. Ich habe meinen Großvater gesehen, der war ja dann nicht in der Weinhandlung, sondern der hat eine Militärkarriere vor dem Ersten Weltkrieg gemacht und ich kannte ihn nur als pensionierten Generalmajor sozusagen und fand das immer toll, das Bild von ihm zu sehen mit den ganzen Orden und Ehrenzeichen. Aber deshalb bin ich dort trotzdem später nicht zum Militär gegangen.
Warst du jemals da? Also hast du zum Beispiel geguckt, ob es diese Weinhandlung noch gibt oder
nein,
so?
Nein, ich war seitdem nicht mehr da, obwohl ich jetzt mit einem Cousin, der in Berlin lebt und dort im im Ministerium arbeitet, haben gesagt, der kennt sich auch mit der Familiengeschichte aus, der hat auch gehört, wo das ist, sagt, wir müssen unbedingt erst demnächst mal nach Stettin fahren. Er hat so ungefähr eine Idee, wo das war, und das wollen wir vielleicht in diesem, vielleicht im nächsten Jahr mal machen.
Ja. Und ärgert es dich oder bist du traurig, dass es das nicht mehr gibt?
Eigentlich nicht.
Also es gibt jetzt, schon noch, aber es ist halt nicht mehr Deutschland,
ja,
es ist Polen.
Also, ich meine, Deutschland war leider verantwortlich zum großen Teil für diesen Krieg, und deshalb muss Deutschland die Konsequenzen dafür tragen. Also das habe ich nie in Frage gestellt. Natürlich wäre es schön, wenn Stettin noch Teil von Deutschland wäre oder diese ganzen Gebiete. Aber wir werden jetzt nicht die Weltgeschichte verändern, und es ist, wie es ist. Und wir bauen ein neues Europa, und ich denke, das ist eine tolle Sache.
Du bist dann in Berlin groß geworden?
Nein. Mein Vater war ja beim Militär durch den Krieg auch und wurde eingezogen und war stationiert in der Panzerkaserne in Böblingen bei Stuttgart. Und dann hat er versucht, meine Mutter auch da runterzukriegen, denn Berlin war ja schon recht gefährdet auch damals, und das war auch so. So sind wir 1944 sogar noch etwas vorher nach Schöneich bei Böblingen gezogen, haben in einem Bauernhaus oben eine kleine Wohnung oder mehr ein Zimmer gehabt. Und so bin ich in Schöneich im Kreis Böblingen gleich neben Stuttgart aufgewachsen.
Und dann nach dem Krieg natürlich sehr, sehr harte Jahre. Deutschland war absolut zerstört. Wie hast du das als Kind erlebt, so Ende 40er, Anfang 50er Jahre?
Also da ich im Dorf groß geworden bin, gab es da keine Zerstörung. Ich kann mich nur lose erinnern, dass wir gegen Ende des Krieges, dass ich die Kondensstreifen am Himmel gesehen habe. Dann die Kreisstadt Böblingen war natürlich relativ zerstört. Da habe ich schon noch Erinnerungen an die zerstörten Gebäude, auch in Stuttgart. Wir sind mal zum Orthopäden mit dem Bus nach Stuttgart gefahren, fand ich toll aufregend. Und dass da nicht alles okay war und die zerstörte Gebäude waren, das habe ich schon irgendwie registriert. Aber als Kind nimmt man das so hin, wie es war. Das war halt so. Und habe das auch, ich kannte ja die ganzen Hintergründe und so weiter nicht. Also, und wir sind in die Volksschule da im Dorf gegangen, und später dann, als ich ins Gymnasium nach Böblingen kam, das Goldberg-Gymnasium, da war Böblingen schon zum gewissen Teil wiederhergestellt. Also ich habe da nicht so die Empfindung. Was mir eher noch in Empfindung ist, als ich nach 1973 wieder zurück nach Deutschland kam und dann in Kronberg bei Frankfurt gelandet ist, da ist mir nur noch lebhaft in Erinnerung, als ich die zerstörte alte Oper von Frankfurt gesehen habe, die dann, wo es große Kontroversen gab, soll man sie wieder aufbauen oder nicht. Und dann ist es Gott sei Dank zu dem Wiederaufbau gekommen. Das ist dann, später habe ich dann diese Kriegsschäden so viel bewusster gesehen. Und in Berlin natürlich auch, als ich zu meinen Besuchen nach Berlin kam.
SBS.
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 SBS Radio.
Und wieder im Studio Klaus Melin aus Stettin im heutigen Polen. Natürlich damals zu Deutschland gehörend, 1942 geboren. Willkommen nochmals zurück bei SBS.
Ja, schön hier zu sein.
Wir sprachen über die drei Jahre in Australien, 1970 bis 1973. Da warst du Kaufmann und hast die berühmten Zeiss-Ikon, Objektive und Fotogeräte und Fotokameras verkauft. Dann haben wir auch über deine Kindheit gesprochen, wie das war damals nach dem Krieg. Und das bringt uns jetzt so zu den 50er Jahren, Mitte 50er Jahre. Da gab es ja dann den großen Aufschwung, nicht? Das Wirtschaftswunder. Und der Initialzünder war ja wahrscheinlich, sagt man zumindest heute, die Fußball-Weltmeisterschaft 1954 in Bern, als Deutschland unerwartet Weltmeister wurde.
Das ist in der Tat ein Erlebnis. Als Junge habe ich es nur am Radio miterlebt. Wir hatten damals noch keinen Fernseher. Es gab ja nur relativ wenig Fernseher. Aber jetzt weiß ich nicht, ob ich das Original noch so drin habe. Aber die berühmte Radioreportage von Herbert Zimmermann, die war mir natürlich verinnerlicht. Aber die hat man später so oft wiedergehört. Deshalb vermischt sich das so ein bisschen. Also 1954 war ich 12, da kriegt man das ja schon so 11, 12 ein bisschen mit. Aber das war schon natürlich eine Riesenaufregung. Und dann auch die Berichte danach, wie die mit dem Zug da durch Deutschland gefahren sind, nach München und so weiter. Das war schon eine aufregende Zeit.
Hören wir doch kurz rein, ein paar Schlüsselstellen, das Wunder von Bern. Hm.
Deutschland im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder.
Angriff der Ungarn durch Csibor, alleine durch. Turek aus dem Tor heraus, hat gerettet. Nachschuss von Hidekuti ans Außennetz, ans Außennetz. Toni, Toni, du bist Gold wert. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 Aus! 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 Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3:2 Toren im Finale in Bern.
Der unvergessliche Herbert Zimmermann, ein Meilenstein der deutschen Nachkriegsgeschichte, zweifellos, nicht?
Aber ohne Zweifel, ja.
Dann ein Sprung vielleicht. Dein erster Job, war das bereits in Südafrika oder gab es da noch was
vorher? Nein, nein, nein. Ich musste ja erst was lernen und erst mal wissen, was... ich habe eine Lehre bei Zeiss Ikon, eine kaufmännische Lehre gemacht bei Zeiss Ikon, bin in die Berufsschule in Stuttgart gegangen und... war dann, als ich fertig war, landete ich in der Exportabteilung, die ich am interessantesten fand. Aber auch eine Lehrzeit in so einem Unternehmen ist schon eine tolle Sache eigentlich, weil ich bin durch alle Abteilungen gekommen. Ich habe von der Kasse, Lohnbuchhaltung, Poststelle und dann die Fabrikation, die ich höchst interessant fand, wie die Kameras zusammengebaut wurden oder auch Schleiferei oder Galvanik und alles, was es gab, fand ich. Also Kundendienst war dann auch sehr interessant, weil man da zum ersten Mal Kontakt mit draußen hatte. Und dann bin ich in der Exportabteilung, weil das hat mich am meisten so interessiert, weil ich immer so an der Welt auch so ein bisschen interessiert war.
War das so das Ticket ins Ausland dann?
In gewisser Weise schon, ja. Ich bin dann in der Exportabteilung, war dann so Assistant Export Manager, ich weiß gar nicht, ob es so hieß, aber so in der Richtung. Und habe mich um Kunden in Skandinavien damals gekümmert, war auch bei Auslandsvertreterkonferenzen dabei, ganz im Hintergrund, habe zugehört, möglichst viel aufzuschnappen, habe mich nicht getraut, wirklich was zu sagen. Aber es war gut und dann eines Tages wurde ich gefragt, Sie brauchen jemanden in Johannesburg bei der Zeiss Ikon Vertretung, ob ich das nicht machen wollte. Dann habe ich gesagt, oh, Südafrika... Was ich so lese und höre in der Zeitung, will ich nicht so wirklich unbedingt hin. Aber vielleicht ist das die Chance, die man mal wahrnehmen sollte. Und da habe ich gesagt, ja, okay, mache ich das. Und bin dann als Einwanderer quasi nach Südafrika gegangen. Damals hat die südafrikanische Regierung freundlicherweise noch mein Ticket bezahlt. Denn Zeiss Ikon wohl wusste auch, wo man sparen kann.
Ne? 1965 bis 68 war das. Was war so dein erster Eindruck von Johannesburg?
Das Licht und die Farben. Also ich bin im Mai dort angekommen, 65, und kam aus dem Frühling in Deutschland. Und beim Anflug auf Johannesburg dachte ich, das ist alles braun hier unten, also trocken, und aber strahlend blauer Himmel und helles Licht. Und das waren so im Prinzip meine ersten Eindrücke. Es hatte da wohl lange nicht geregnet und im Winter ist in Südafrika das Gras immer braun, also... Und das war so mein erster Eindruck.
Ganz ähnlich dann wie Australien?
Ja, das war später dann, als ich gefragt wurde, nach Australien zu gehen, habe ich gesagt, was soll ich in Australien? Das ist ja gleich, was ich so hörte, das Leben ist gleich wie in Südafrika, vielleicht etwas weniger schwarze Mitmenschen. Aber dann irgendwie habe ich gedacht, ja, es ist aber so weit weg, ob ich in die Gegend jemals wiederkomme, weiß ich nicht, also, und dann kann ich auf dem Weg nach Australien noch einige sehen und dann nach 3 Jahre später auf dem Weg zurück wieder anderes sehen, was auch so gekommen ist. Und das hat mich dann motiviert, dann dahin zu gehen. Dann hörte ich natürlich von Sachen wie Bondi Beach und die Strände und ich habe nie am Meer gelebt und das hat mich dann schließlich motiviert, nach Australien zu kommen. Und ich habe es auch nie bereut.
Und die Menschen ähnlich?
In gewisser Weise schon. Allein durch die englische Sprache, und ich hatte vorwiegend mit englischsprachigen Leuten auch in Südafrika zu tun, obwohl ich dann viel ins Land gereist bin und auch mit Leuten gesprochen habe, die aus Prinzip kein Englisch sprechen wollten. Also ich habe mit denen Englisch gesprochen, die haben zu mir in Afrikaans zum Teil geantwortet, so irgendwo in Heilbronn oder Bethlehem oder wie die ganzen Orte da hießen. Und das fand ich irgendwie auch faszinierend. Und die Kunden, die das dann so gemacht haben, weil ich war ja da, um Kameras zu verkaufen, die fanden das auch lustig, da mit einem zu reden, der nur Englisch kann, und sie konnten in Afrikaans zurück antworten, denn durch das Deutsche hat man schon ungefähr verstanden, was die sagen wollten. Das war eine interessante Erfahrung. Ja, ja.
Und Südafrika war und ist ja, oder war vor allem, ähnlich wie Australien, ein Einwandererland. Genau. Wie hast du das erlebt? Gab es viele Deutschsprachige?
Es gab viele Deutschsprachige. Es sind ja auch nach dem Krieg, als es in Deutschland, ähnlich wie hier in Australien, viele nach Südafrika ausgewandert. Dann habe ich auch sehr viele deutschsprachige Juden kennengelernt. Ich kannte vorher keine Juden. Deutschsprachige und englische Juden kennengelernt, mit denen ich ein tolles Verhältnis aufbauen konnte. Und habe da auch viel gelernt. Also ein Onkel von uns hat gesagt, wenn du nach Johannesburg, du musst unbedingt den und den aufsuchen. Das war mein bester Freund vor dem Krieg und so weiter. Aber der musste dann gehen durch die ganzen Nazi-Geschichten. Und der hat sein ganzes Hab und Gut verloren. Und den habe ich dann auch kontaktiert, als ich dann in Johannesburg. Und der hat sich riesig gefreut und eingeladen und als ob diese ganze schlechte Zeit für die überhaupt nicht stattgefunden hätte. Also da war ich sehr beeindruckt. Und also ich habe dort viele Südafrikaner, aber auch sehr viele Deutsche kennengelernt. Und so bin ich auch zum Radio gekommen, weil es dort auch in Südafrika ein deutschsprachiges Radio gab, wo abends einmal die Woche 20 Minuten was für Deutsche gemacht wurde. Und dann gab es ja noch Südwestafrika. Also das heutige Namibia, was ja früher mal Deutsch-Südwestafrika war, und damals hat der südafrikanische Rundfunk, es gab ja in Südwestafrika kein Radio, per Kurzwelle jeden Abend nach den afrikanischen Nachrichten 5 Minuten Lokalnachrichten für Südwestafrika ausgestrahlt in Deutsch für die ganzen deutschsprachigen Farmer und sonstige Leute. Und das habe ich dann eine Zeit lang gemacht und fand das also höchst interessant, weil ich da über Sachen geredet habe, von denen ich eigentlich keine Ahnung hatte.
Sie hören SBS Radio rund um Australien mit einem Studiogast, Klaus Melin. Bleiben Sie dran. Erzähl uns doch ein bisschen über diesen Radiojob, den du gemacht hast.
Ja, also das hat sich eigentlich ganz, ganz witzig ergeben. Ich hatte ja ein tragbares UHA-Tonbandgerät, was damals neueste Technik war. Und das hatte ich in erster Linie benutzt, um meinen Eltern halt Radio oder sprich Tonbandbriefe zu schicken mit Musik untermalt, die ich so vom lokalen Radio in Südafrika aufgenommen hatte. Und dann erfuhr ich, dass es eine deutschsprachige Sendung gibt im afrikanischen Dienst in Südafrika. Jeden Werktagabend war das, glaube ich, ja nach den 19 Uhr Nachrichten. Und nee, es war später am Abend 20 Minuten, 19 Uhr, das waren die Regionalnachrichten nach Namibia oder Südwestafrika. Und da habe ich immer gerne zugehört. Und dann hörte ich eines Tages, dass der bayerische Wirtschaftsminister nach Südafrika kam. Und da habe ich gesagt, das wäre doch mal eine Sache. Mich hat Radio interessiert, ich war noch nie in einem Radiostudio. Und dann habe ich da angerufen, kriegte auch jemand dran und sage ich, hier, ich bin der und der. Ich habe gehört, der bayerische Wirtschaftsminister kommt nach dem. Habt ihr Interesse, ein Interview von dem zu haben? Ich habe noch nie in meinem Leben vorher ein Interview gemacht. Und er so, ja, das wäre natürlich eine tolle Sache. Also ich hatte an dem Tag in Pretoria zu tun und die Lufthansa-Maschine aus Deutschland, die kommt morgens um 7 oder 8 an. Und dann bin ich also zum Flughafen gefahren und habe zur Lufthansa, ich bin von SABC, Deutscher Dienst, ich hätte gerne den Herrn Minister sowieso gesprochen, wenn der kommt. Ja, das ist ja toll, und kommen Sie mit. Und wir werden ohne Security, haben die mich dem Minister vorgestellt. Ich habe denen eine Frage gestellt, das Mikrofon unter die Nase gehalten und the rest was history, wie man so schön sagt. Weil ein Politiker ein Mikrofon und er redet, wie ich jetzt pausenlos und ohne Punkt und Komma sozusagen. Und das wurde dann in der nächsten Sendung gesendet. Und 6 Wochen später riefen die mich an, der jetzige, der das da macht, der muss aus beruflichen Gründen aufhören. Hättest du Lust, die deutschsprachige Sendung zu übernehmen? Und so bin ich zum Radio gekommen. Und dann hat SABC später auch einen Kurzwellendienst eingerichtet, wo sie dann Fulltime-Mitglieder gebraucht haben. Und dann wurde die Regionalnachrichtensendung nach Südwestafrika eingerichtet. Und ich bin dann so als freier Mitarbeiter dabei geblieben und habe dann abends Studiodienst gemacht, als wir per Kurzwelle nach Deutschland gesendet haben. Mussten wir die Nachrichten übersetzen und Ähnliches. Und die Regionalnachrichten, die waren etwas früher. Da kriegte ich auch einen englischen Text. Die Redaktion aus Windhoek hat den Text ursprünglich in Afrikaans geschickt. Und dann haben Redakteure das auf Englisch übersetzt und dann kriegte ich, armes Würstchen, durfte es vom Englischen aufs Deutsche zurück übersetzen. Und das haben dann die Farmer in Südwestafrika dann wieder gehört.
Das war also vor ziemlich genau 50 Jahren, 1965 bis 1968. Und das war eine Zeit, als die Apartheid noch sehr weit verbreitet war. Ja. Wie hast du das erlebt?
Also ich habe das mitgekriegt. Aber ich habe auch erlebt, dass das Verhältnis zwischen Weiß und Schwarz in meinem Umfeld wesentlich entspannter war, als ich es vorher aus der Presse kannte. Ich habe noch die Eingänge gesehen, for Whites only und Blacks und so weiter. Aber es war schon aufgelöst, auch wenn wir mit unseren Mitarbeitern in der Firma, in der Zeitvertretung gesprochen haben. Das war ein recht entspanntes Verhältnis. Man ist sehr freundlich miteinander umgegangen. Natürlich gab es verschiedene Gesetze, dass die nicht überall wohnen durften. Aber man spürte das so in der Atmosphäre, the winds of change are coming. Also es ist Veränderung in der Luft. Ich war mir nur nicht ganz sicher, ob diese Veränderung weiter friedlich verlaufen würde oder ob es irgendwann zum großen, weil Nelson Mandela war damals schon ein Thema in den Nachrichten, da gab es ja so einen Prozess auch. Und ich war mir nie so hundertprozentig sicher, wie es läuft, aber ich merkte, es gibt Veränderungen und es muss auch Veränderungen geben. Und ich bin so froh, dass das einigermaßen friedlich gelaufen ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Entwicklungen dort, die nicht so gut waren. Also, aber unterm Strich muss man sagen, so wie es bis jetzt gelaufen ist, eigentlich ist es optimal. Ich meine, es ist... Südafrika ist da zwischen der ersten Welt, die moderne Technik die Ausbildung, die gemacht wird, auch die Arbeitsmoral, Arbeitsdisziplin, alles, was dazugehört, um eine erfolgreiche Wirtschaft zu machen, fehlte natürlich vielen Leuten. Und das zu lernen, kommt nicht über Nacht. Und von daher war es eine interessante Entwicklung zu beobachten. Und auch später, als ich dann zurückgegangen bin, das weiter natürlich auch von Deutschland aus zu verfolgen oder von Australien aus zu verfolgen.
Und es gab ja dann vom Ausland Versuche, die Apartheid zu beenden, mit Wirtschaftssanktionen, jahrzehntelang, muss man eigentlich sagen. Hat das geholfen oder hat das den Status quo nur verlängert?
Also, das kann ich nicht so wirklich ich denke, es hat in gewisser Weise geholfen. Weil der Umdenkungsprozess auch der, wie man früher sagte, verbappten Afrikaner doch irgendwie gesagt, wir können nicht alleine gegen den Rest der Welt ankämpfen. Von daher, denke ich, hat es vielleicht schon was gebracht. Aber es war auch gut, dass die internationalen Firmen, auch deutsche Firmen, weiter in Südafrika tätig waren. Denn die haben dafür gesorgt, dass viele Schwarze auch eine entsprechende Ausbildung bekommen haben. Und dann später auch mehr qualifizierte Jobs haben müssen. Das hat ja keinen Sinn, wenn plötzlich die Unabhängigkeit da ist und es gibt keine Leute, die ausgebildet sind und die Disziplin haben und das weiterführen können. Für mich das negative Beispiel, was ich so am Rande mitbekommen habe, war der belgische Kongo. Die Belgier sind Hals über Kopf gegangen, hatten eine tolle Infrastruktur im Land. Und die Leute, die es übernommen haben, die haben nur gesehen, wo sind die Kassen, wo können wir die Kassen leer machen und haben vergessen, dass man Eisenbahnlinien unterhalten muss und Straßen unterhalten muss. Und zwei, drei Jahre nach der Unabhängigkeit ist die ganze Infrastruktur im Land komplett kaputt gewesen. Und das ist zum Glück in Südafrika nicht passiert. Aber natürlich kann sowas nicht eine ideale Entwicklung sein. Es wird immer Shortcomings geben. Von daher denke ich, dass unter all diesen Umständen der Weg von Südafrika auch, dass Nelson Mandela dann rehabilitiert würde. Es kommt immer darauf an, dass die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen treffen. Und das ist in Südafrika zwischen den Schwarzen und Weißen doch in gewisser Weise passiert, würde ich jetzt sagen.
Sie hören SBS German im Radio, Internet und auf Ihrem Smartphone.
Zum dritten Mal hier bei uns im Studio Klaus Mehlin. Herzlich willkommen.
Schön, hier zu sein.
Für die, die Interviews verpasst haben, wir sprachen über deine Zeit in Australien, 1970 bis 1973. Du warst damals als Kaufmann hier für Zeiss Ikon, hast Fotogeräte verkauft, Kameras etc. Und warst vorher aber auch in Südafrika, 1965 bis 1968. Und auch über deine Kindheit sprachen wir. Die hat ganz früh begonnen, im Dezember 1942, im heutigen Polen, eine Stadt mit Namen Stettin. Heute wollen wir über deine Zeit hier in Australien sprechen nochmals und dann, was du heute machst. Vielleicht zuerst mal, warum bist du jetzt eigentlich hier wieder in Australien?
Also ich bin natürlich immer gerne nach Australien gekommen. Die Zeit möchte ich nicht missen. Ich habe sehr gute australische Freunde gefunden und mit denen bin ich immer noch im Kontakt. Mein Traum war es, immer mal in Sydney mit dem Schiff anzukommen und vielleicht auch mit dem Schiff wieder abzufahren. Und dann habe ich vor anderthalb, zwei Jahren in einem Katalog gesehen, die MS Europa, das Flaggschiff von Hapag-Lloyd, macht eine Reise durch die Südsee mit vielen Inseln, von denen ich den Namen kannte, aber nie da war. Und sie kommt in Sydney an am 12. Februar, ist dort über Nacht und fährt am 13. wieder weiter bis nach Melbourne. Und sagt, Das wäre es, aber dann habe ich die Preise gesehen und dann habe ich gesagt, nee, also, aber es nagt ja so an einem. Und dann schließlich und endlich, dann habe ich auch meine Frau überzeugt, dass das mal was Tolles wäre. Und ich habe ja jetzt meine eigene Firma und ziehe mich so langsam immer ein bisschen weiter zurück. Jetzt kann ich mir mal vielleicht leisten, noch mal 6 Wochen insgesamt weg zu sein. Und dann haben wir das letzten August oder so schließlich gebucht. Wir haben, glaube ich, eine der letzten Kabinen gekriegt. Das war schon eine sehr tolle Reise. Und dann sind wir am 19. Januar nach Los Angeles geflogen, haben 3 Tage Los Angeles gemacht, waren zum Beispiel in der Reagan Library, sehr interessant. Wir waren im Paul Getty Kunstmuseum und wir haben übernachtet auf der Queen Mary in Long Beach, der alten Queen Mary, die da schon seit den 60er Jahren jetzt, glaube ich, liegt und wo wir schon während unserer Hochzeitsreise mal 1 oder 2 Nächte übernachtet, vor ein paar 30 Jahren. Und dann sind wir noch nach Papeete geflogen und waren noch 2 Tage in einem Resort in Papeete. Und sind dann am 24. an Bord gegangen von der MS Europa und sind dann geschippert nach Bora Bora, auch so ein Traumziel, und das, wo man sonst halt nicht hinkommt oder halt sehr viel Geld, noch mehr Geld bezahlen muss, als fast unsere Cruise gekostet hat. Und dann weiter nach den Cook Islands, Rarotonga, Aitutaki, dann waren wir in Tonga, der Hauptstadt von Tonga, die jetzt tragischerweise, wie ich gehört habe, ziemlich zerstört worden ist durch einen Wirbelsturm. Und als wir dann von Tonga weiter nach Fiji gefahren sind, 2 Inseln, auf der kleineren Insel, unter anderem Dravoni, da haben wir an einem Gottesdienst, da kamen wir sonntags an, kamen an einem Gottesdienst, haben teilgenommen, der da stattfand, gleich in der Nähe des Strandes. Und wir hatten ja auch an Bord einen Pfarrer. Und der wurde gleich integriert und hat dann, weil wir jetzt einen deutsch-fidschianischen Gottesdienst haben, fand er dann gegen Ende in Deutsch. Dann hat der Pastor es in Englisch übersetzt, was der deutsche Pastor gesagt hat. Oder einer von unserer Gruppe. Und der fidschianische Pastor hat es dann gleich nochmal in der Fidschi-Sprache weitergegeben. Und die haben gesungen und so, das war auch ziemlich unvergesslich. Aber gleichzeitig hat uns der Kapitän gesagt, wir fahren jetzt durch eine Wetterküche, weil man sah ringsum dann auch graue Wolken und sagt, hier entsteht ein System. Das war in der Nähe von Fiji. Und da wusste aber noch nicht, was daraus wird. Und daraus wurde dann dieser Zyklon, der jetzt vor ein paar Tagen auch Tonga ziemlich zerstört hat.
Also ich muss vielleicht kurz vorausschicken, wir sind, oder dieses Gespräch findet am 15. Februar statt, auch wenn es jetzt schon März ist, wenn Sie es zu Hause hören. Ja, eine ziemlich unangenehme Fahrt jetzt dann durch diesen Zyklon, durch diese Wetterküche?
Nein.
Oder habt ihr das umschiffen können?
Wir haben nur gesehen, oder der Kapitän hat uns informiert, das Wetter hier, die See war absolut ruhig, aber wir kamen durch gewisse Zeiten, wo es grau war, man konnte am Horizont dicke Wolken sehen, aber es war absolut, er sagt nur, hier entsteht im Moment gerade ein Tropical Depression, also so ein Tiefdruckgebiet. Man weiß noch nicht, was da draus, aber da könnte was draus entstehen. Wir sind dann weiter nach durch die Fidschi-Inseln gefahren, waren auch in der Nähe von Nandi, Port de Nauru, und haben da hat es dann schon geregnet gehabt und sind dann weiter nach Neukaledonien und waren auf der Insel Mare, wurden da sogar von Häuptlingen, die kamen an Bord und haben uns die Freigabe gegeben, dass wir an Land gehen dürfen, und waren dann noch auf der wunderschönen Insel Île de Pin mit tollen Stränden und so weiter. Und von dort aus sind wir dann mit 3 Seetagen nach Sydney gedampft. Bei schönstem Wetter. Wir hatten eigentlich die ganze Zeit sehr gutes Wetter und es war komfortabel. Es hat manchmal ein bisschen geschaukelt, aber nicht der Rede wert. Das Stürmischste hatten wir hier nach Melbourne gestern Abend, als wir in die Bass Strait kamen. Da kam, sagte Windstärke 10. Ich weiß nicht, ob es wirklich Windstärke 10 war, aber kam von vorne und da war es Schaumkronen und 6 Meter hohe Wellen. Also da merkte man schon, das war, aber es hat nicht gerollt. Und die Stabilisatoren von den Schiffen heute sind ja so toll. Also ich habe überhaupt kein Gefühl von Seekrankheit gehabt. Und ich glaube, die meisten, wir saßen oben im Restaurant hinten, haben auf die See rausgeguckt und konnten schön gemütlich unser Essen. Und ich habe dann eine Videoaufnahme gemacht von meinem Bierglas, was vorne stand. Das war absolut stabil.
Ja. Stabilisatoren, was machen die genau?
Also wenn das Schiff schneller als 5 Knoten fährt, können die sind seitlich, das sind sowieso 2 Flügel, die sind etwa 3-4 Meter lang. Und wenn die ausfahren, dann verhindern die zum größten Teil das Rollen des Schiffes. Und wir hatten ja gestern Abend da von Bass Strait auch den Wind von vorne. Das blies natürlich ganz erheblich. Die haben das Wasser vom Pool abgelassen, weil er sonst über das ganze Deck geschwappt wäre. Und auch nach vorne konnte man nicht mehr gehen, weil der Wind einfach von vorne zu stark war. Also von der Seite konnten wir es dann sehr gut beobachten und das war ein komfortables Schiff. Die Europa ist überhaupt ein tolles Schiff, obwohl sie schon 18 Jahre alt ist. Aber das war also angenehm. Überhaupt muss ich sagen, war die Reise toll und wir haben ja auch mit Wolfgang Müller in Sydney ein Interview mit dem Kapitän der Europa gemacht. Der wird dann sicher noch einiges dazu zu sagen haben.
Ganz toll. Kann man auf unserer Webseite nachhören. Das ist sbs.com/u/german. Diese Stabilisatoren, die gibt es also nur auf der Seite. Vorne und hinten ist es technisch nicht möglich, damit das Schiff auch vorne und hinten nicht, wie sagt man, nicht rollt. Sondern
also ich bin jetzt kein Schiffbauer oder auch Experte, aber die werden seitlich ausgefahren und haben im Prinzip eine ähnliche Funktion wie Tragflächen beim Flugzeug und verhindern halt das zum größten Teil das Rollen. Also, aber ich bin technischer Laie.
Kann man
also
sich vorstellen, ja. Und vorne und hinten eben nicht, das ist technisch nicht möglich. Und da ist einfach was, das sichere Rezept, so in der Mitte möglichst des Schiffes sich aufzuhalten bei einem Sturm.
Ja,
nicht also, vorne oder hinten.
Ja, und vielleicht weiter unten im Schiff, denn wir hatten gestern Abend noch ein sehr schönes Konzert von Britta Schwarz und einer berühmten Pianistin, Maria, den Nachnamen armenisch weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber die haben dann, das war ursprünglich angedacht, im Belvedere Club, der ganz oben auf Deck 8 ist, also ziemlich weit oben. Und da haben sie gesagt, na, oben ist die Bewegung vielleicht doch stärker. Also haben sie es unten in die Atrium Lounge gelegt und das war auf Deck 4 und da war es auch also ruhig. Ich habe ein paar Videoaufnahmen gemacht und bin dann zur Seite gegangen, habe zum Fenster rausgefilmt, damit man auch sieht, dass da wirklich Wellengang ist. Aber innen merkte man die Bewegung, aber die Sängerin konnte schön stehen und singen und die Pianistin, die hat überhaupt nicht gemerkt, dass da Wellengang war.
Ein letzter Gesprächsblock mit Klaus Mehlin, unser Gast heute bei SBS, gleich. Klaus, heute bist du nach wie vor Kaufmann im Unruhestand, bist Managing Director im Duty-Free-Bereich bei Braun. Was machst du da in Kronberg, Deutschland?
Ja, also ich beziehungsweise meine Firma hat einen Vertrag mit der Mutterfirma von Braun. Das ist heute Procter & Gamble, P&G. Bis vor ein paar Jahren ist es noch der Braun GmbH. Die gibt es auch immer noch, aber das ist mehr eine technische, da liegen die ganzen Patente für Braun. Das bedeutet, dass meine Mannschaft, wir sind 8 Leute, den Sondervertrieb für Braun-Produkte in den Travel-Retail-Bereich oder in den Duty-Free-Bereich machen. Das ist so eine Art Sondervertriebsform. Also wir liefern direkt an Fluggesellschaften für den Bordverkauf, an Airport-Shops, Duty-Free-Shops, die im Transitbereich des Flughafens sind, oder auch an Grenzgeschäfte. Und was wir dann auch noch machen, ist, wir betreuen Vertretungen in kleineren Ländern, die durch den großen Vertrieb bei P&G Braun durchfallen würden. Also wir betreuen zum Beispiel Island, Malta, Mauritius, Uruguay, Philippinen, Länder in der Art, weil wir das im Prinzip ähnlich handhaben können wie unsere direkten Duty-Free-Kunden. Und das funktioniert sehr gut. Wir können das recht unbürokratisch machen, müssen uns natürlich an die Grundform, die Grundregeln von P&G und Braun halten. Da sind wir sehr erfolgreich, was auch dadurch herrührt, dass die Leute, die bei uns arbeiten, auch sehr erfahren sind mittlerweile. Deshalb machen wir das jetzt unabhängig schon seit 27 Jahren. Im Gegenteil, ich fange jetzt auf meine alten Tage an, wieder einen Vertrieb in Südafrika neu aufzubauen, was ich mir auch nie hätte träumen lassen.
Ne? Schön. Also du liebst deinen Beruf, ja? und machst das weiterhin. Finde ich toll. Braun, das kenne ich vor allem als Elektrorasierer. Mhm. Gibt es auch andere Produkte?
Ja, also ich kam ja zu Braun durch den Fotobereich, weil die Zeiss-Ikon-Vertretung in Australien damals auch die Vertretung für Braun Fotogeräte gemacht hat. Sprich, wir haben ja schon mal die Nizo-Kameras angesprochen, die Braun Blitzgeräte. Diesen Bereich gibt es heute nicht mehr. Man ist dann zurückgegangen, weil sich die Märkte insgesamt verändert haben, und habe gesagt, wir gehen zurück zum Core-Business, also zum Hauptgeschäft, da wo unsere Stärken sind. Und das ist nun mal Rasierer und auch Haarpflegegeräte und Haushaltgeräte. Haushaltgeräte gibt es ja auch immer noch unter Braun, obwohl die mittlerweile von einer anderen Firma gemanagt werden. Aber natürlich ist das Hauptprodukt bei Braun immer noch der Rasierer. Da ist auch die neueste Technik drin. Und da hat Braun das fertiggebracht, was Zeiss-Ikon damals verschlafen hatte. Das sind die neuen Entwicklungen. Braun ist da schon auch ein Leader in der Technik. Denn es sind tatsächlich, und natürlich bin ich ein bisschen parteiisch, aber ich denke schon, das sind die besten Rasierer, die es gibt.
Aber was gibt es denn da für neue Entwicklungen? Also ein Rasierer ist doch einfach ein Rasierer, der
ja,
die Barthaare trimmt.
Wenn du einen neuen Braunrasierer, zum Beispiel jetzt die Serie 7 oder Serie 9, verwendest, dann merkst du schon, der liegt anders auf der Haut. Der schneidet sehr viel schneller durch verschiedene Techniken. Also wenn ich mich heute rasiere mit einem Serie 9, habe ich heute Morgen auf der Europa auch noch gemacht, da bin ich in etwas über einer Minute fertig. Und früher hat es auch mit dem Elektrorasierer vielleicht 2 Minuten oder so 2,5 Minuten gedauert. Und es ist wirklich gut rasiert.
Mhm. Und wenn die Leute Bärte wachsen lassen, wie sie seit 2, 3 Jahren auch in Melbourne, Sydney und so weiter in Mode sind, was dann?
Deshalb ist das stärkste wachsende Segment bei Braun im Moment die Trimmer und die Grooming-Devices.
Ach so.
Also, dass man
also
eben
Bart heißt nicht Ende des Geschäfts.
Nein, nein. Der Bart muss ja gepflegt werden. Also jetzt haben wir Bartpflegegeräte, dass man einen 3-Tage-Bart oder 5-Tage-Bart auch in Shape halten kann, sodass er nicht wild ist und dass man halt cool aussieht sozusagen. Man will ja heutzutage cool aussehen. Und das ist schon ein starkes Geschäft. Ich habe immer noch zum Braun Management gesagt, ihr müsst auch mal, weil die haben Angst gehabt, dass die Trimmergeräte nur bis zu einem gewissen Preisniveau verkauft werden können. Aber es gibt natürlich da auch Qualitätsunterschiede. Es gibt auch einen Markt für noch bessere Technik, gerade für in diesem Bereich. Und ich denke, man traut sich jetzt langsam daran. Also watch this space, würde ich sagen.
Ja. Und sind Bärte weltweit in oder gibt es da schon einen Trend weg vom Bart oder gibt es Nationen, wo das noch auf die zukommt?
Ja, also die Trends sind schon ein bisschen weltweit ähnlich. Jetzt muss man dazu sagen, dass der Bartwuchs in verschiedenen asiatischen Ländern natürlich ganz anders und zum Teil viel schwächer ist. Also in Korea und China wird man weniger Leute mit Bart treffen, einfach weil der Haarwuchs ganz anders ist. Aber es gibt auch da, also wir verkaufen auch da Trimming-Geräte, aber nicht im gleichen Maße wie in den kaukasischen, also Ländern mit europäischem Einschlag, wo der Bartwuchs einfach entsprechend ist. Und ja, man geht ja kaum noch in eine Konferenz irgendwo oder und man sieht überall Leute mit 3-Tage-Bart. Ne? Es ist halt cool.
Ja. Ich hätte mir nicht gedacht, dass wir über Bärte sprechen jemals bei SBS Radio, aber warum nicht, wenn wir schon mal einen Fachmann hier im Studio haben. Klaus Mehlin, für viel mehr reicht es leider nicht. Es hat mir enorm viel Spaß gemacht, mit dir über dein Leben zu sprechen. Wenn du so zurückblickst auf das, was bisher war und vor allem auf das, was noch kommt, was sind so die wichtigen Sachen im Leben? Worauf kommt es eigentlich an?
Ja, man muss, wie das heute das Schlagwort ist, man muss die richtige Work-Life-Balance finden. Wie gesagt, ich war jetzt zum ersten Mal 6 Wochen auf Urlaub, so mehr oder weniger, obwohl ich dazwischen auch, und das ist für mich war das trotzdem Urlaub, 1-2 Geschäftstermine hatte. Ich habe auch noch, bevor wir weggehen, in Sydney nochmal einen Geschäftstermin. Und das macht Spaß. Und also auch unsere jungen Mitarbeiter, die wir jetzt haben, die sind viel internationaler, als es zu meiner Zeit war. Als ich damals nach Südafrika gegangen bin, dachte ich, wie kannst du so weit weg und so, obwohl ich dann auch in Südafrika viele Deutsche getroffen habe, die da auch sowas ähnliches als Techniker und so weiter weggegangen sind. Aber es ist heute manchmal gar nicht so einfach, einen Mitarbeiter zu bewegen, auch für ein paar Jahre ins Ausland zu gehen, weil es uns ja alles so gut geht. Aber die Erfahrung, die man im Ausland macht und auch den Blickwinkel, den man dann von außen auf Deutschland oder in deinem Fall die Schweiz oder Österreich hat, ist ein ganz anderer, als wenn man immer nur zu Hause war. Und mir ist es so gegangen, als ich zurückgeblickt habe, eigentlich geht es uns in Deutschland verdammt gut. Und das ist mir schon aufgefallen, als ich dann 1965 zum ersten Mal nach Südafrika gegangen bin. Wir können uns nicht beschweren. Wir hatten zwar die schwierigen Zeiten nach dem Krieg und so weiter, aber wir haben die Fortschritte gesehen. Und dann sich mit neuen Kulturen auseinanderzusetzen und nicht irgendwie, man verliert, also mir ist so gegangen, mir ist jegliche Arroganz, hoffe ich, abhanden gekommen. Weil überall, in allen Ländern gibt es Leute, die tolle Sachen machen und ich habe so viel gelernt von Leuten in verschiedensten Ländern in Afrika. Ich habe ja später für Braun nicht nur Südafrika, sondern Togo und Senegal, Sierra Leone und Liberia oder ich habe, nachdem ich von Südafrika weggegangen bin, über Malawi und Kenia besucht. Ich habe den Evangeliumsrundfunk in Addis Abeba damals besucht und habe mitgekriegt, wie der Umschwung die Invasion in der Tschechoslowakei war, habe noch gesehen, was die russische Botschaft in ihrem Informationsfenster da in Addis Abeba hatte. Also der Horizont erweitert sich einfach so viel, wenn man im Ausland war und dann auch mal wieder zurückkommt.
Ein schönes Schlusswort und etwas, was unsere Hörer bestimmt auch unterschreiben können. Vielen Dank, Klaus Mehlin.
Danke, hat Freude gemacht.
Lust auf mehr? Abonnieren Sie unsere Podcasts bei iTunes.